willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über Spannungen im Team zwischen Aktionismus und Lähmung in unserer aktuellen Themenreihe Konfliktmanagement. Folgende Fragen werden wir beantworten. Welche Dynamiken im Teams lösen Spannungen aus und wie löst man sie, bevor es zum Konflikt kommt? Und warum Teams manchmal nicht so produktiv sind, wie sie denken? Mein Name ist Annika Weber. Ich bin Psychologin und Beraterin bei der Manufaktur für Organisationsberatung M19 hier in München. Heute werde ich zusammen mit Markus über das Thema der Spannungen im Team sprechen. Und ja, Markus, bevor wir starten, vielleicht magst du dich auch noch mal kurz unseren Zuhörern vorstellen.
Ja, mein Name ist Markus Zimmermann. Ich bin Ökonom mit einem besonderen Interesse für systemische und psychodynamische Beratung. Man könnte sagen, ich habe da ein Faible dafür. Und mit und bei M19 arbeite ich seit der Gründung 2013. Ja, und ich freue mich auf das Gespräch heute.
Markus, warum lohnt es sich denn heute zuzuhören?
Du hast es ja schon eingeleitet mit einer deiner Fragen, die wir heute beantworten wollen. Ich glaube, du hast gesagt, Teams sind manchmal nicht so produktiv, wie sie denken. Und deswegen werden wir heute darüber sprechen, warum man Stressmuster in Gruppen kennen sollte, um Konfliktdynamiken frühzeitig zu erkennen oder wahrzunehmen, vielleicht sogar bestenfalls präventiv vorzugehen und vielleicht die ein oder andere Tarnung aufzudecken, die man im Team so macht, um ja durch Konflikte durchzukommen oder vielleicht auch vorbeizuschlängeln.
Ja, spannend. Ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen. Ich finde ja auch das Thema der Gruppendynamiken wahnsinnig interessant. Und aktuell befinden wir uns ja im Jahr 2021 März, also in der pandemischen Situation von Corona. Und gerade ja im letzten Jahr ist ja viel passiert an Gruppendynamik in Teams, Umstellung auf Online, Distanz, Unsicherheit, Veränderung. Und da ist uns ja sowohl im eigenen Team als auch in den Teams, die wir begleiten, viel aufgefallen.
Ja, ja, absolut. Man braucht ja nur uns als Beratungsteam zu nehmen oder anzuschauen, wie haben wir uns letztes Jahr verhalten in dem ersten Lockdown. Und auch für uns war es ja eine Situation, die wir nicht kannten, noch nie da gewesen. Und wir jetzt als Team sind ja in so eine Art Aktionismus verfallen. Das hat dazu geführt, dass wir ganz schnell ganz viel angepackt haben und unter anderem ganz positiv unser eigenes Marketing mal überdacht haben, weil da eben so wenig Zeit immer dafür bleibt, wenn man beim Kunden unterwegs ist.
Sonst gäbe es auch jetzt diesen Podcast nicht.
Ja, genau, genau. Und auf der anderen Seite hat uns dieser Aktionismus auch mit der Zeit ein Stück weit in die Überforderung geführt. Dann hat man nämlich so viele gute Projekte, dass wir sie alleine von unseren Ressourcen gar nicht mehr hinbekommen hätten gleichzeitig. Also wir mussten daran schon abschichten und priorisieren, wie so viele Teams wahrscheinlich.
Ja, ich erinnere mich gut. Ich hatte vor allem eben auch das Gefühl, dass wir viel so hektisch angefangen haben und nicht mehr die Ruhe hatten, die Dinge gut auch zu Ende zu diskutieren und aufzusetzen. Das hat sich dann zum Glück gelegt. Ich glaube, das hat auch ja viel damit zu tun gehabt, dass wir keine Marketing-Experten sind oder erstmal überhaupt in ein unsicheres Terrain geraten sind, was am Ende auch spannend und innovativ war. Aber ich finde interessant, was du sagst, dass das Aktionistische vielleicht auch ein Wegrennen vom Stress ist. Ich denke gerade an den typischen Fight-or-Flight-Modus, den wir kennen im Umgang mit Angst, also Kampf oder Flucht. Wir haben den Kampf gewählt, so im Sinne der Vorwärtsvermeidung. Ich renne vor, um vielleicht nicht aushalten zu müssen, dass es gerade eine Unsicherheit gibt.
Ja, du sprichst da ja was an, ein typisches Stressmuster von Gruppen. Und eine der hilfreichen Konzepte, wenn man sich um Teams oder um Teams und deren Stressmuster kümmert, spricht ja davon, dass es eigentlich zwei typische Stressmuster in Gruppen gibt oder zwei defensive Routinen, wie man sagt, nämlich erstens Flucht in die Handlung oder zweitens Flucht vor der Entscheidung. Und beides wollen wir ja gleich vielleicht noch mal ein bisschen genauer anschauen.
Ja, unbedingt. Über Flucht in die Handlung haben wir im Prinzip gerade gesprochen, oder? Das ist der Aktionismus, den wir in unserem eigenen Team erlebt haben. So hätte ich es verstanden, okay. Und Flucht vor der Entscheidung klingt genauso interessant. Hast du da auch ein Fallbeispiel, an dem es etwas griffiger wird?
Ja, ein Fall, ein mittelständisches Unternehmen, das erlebt hat, was wahrscheinlich viele Organisationen im letzten Sommer erlebt haben oder im letzten Frühjahr. Also Homeoffice war eingerichtet nach dem ersten Lockdown, aber nicht mehr unbedingt notwendig. Die Zahlen sind runtergegangen. Und eigentlich wollte man, dass die Mitarbeiter wieder mehr zurück ins Büro kommen. Einzelne Mitarbeiter haben aber weiterhin auf dem Homeoffice bestanden, aus welchen Gründen auch immer. Also es war so eine Zwiespaltsituation. Und so sollte also in dem Führungskreis besprochen werden, wie man jetzt mit der Homeoffice-Regelung insgesamt umgehen und auch ganz grundsätzlich umgehen will. Von Vorstandsebene wurde gesagt, überlegt euch ein Konzept, also ihr Führungskreis überlegt euch ein Konzept. Und im Führungskreis kam man nicht zu einer Entscheidung, wie man denn jetzt mit dem Homeoffice umgehen möchte. Man kam aber auch nicht zu einem schlüssigen Konzept. Und schlussendlich saßen die Führungskräfte in mehreren Sitzungen zusammen und haben in so einer, könnte man das bezeichnen, Ja-Aber-Mentalität diskutiert. Zum einen aus der Angst heraus, das Homeoffice komplett freizugeben. Ja, und auf der anderen Seite hat am Ende dann jede Führungskraft selbst entschieden, nach eigenem Gusto könnte man sagen, wie man jetzt mit dieser Situation umgeht. Schließlich gab es dadurch im Führungsteam auch Spannungen. Also entweder, ja, wir machen jetzt gemeinsames Konzept, nein, jeder entscheidet nach eigenem Gusto. Und diese Stimmung oder diese Spannung hat sich auch auf die Abteilungen der Führungskräfte übertragen. So nach dem Motto, warum dürfen die das und wir nicht? Oder warum dürfen wir jenes und die anderen das nicht? Also das war eine ganz verfahrene Situation. Und was man da feststellen konnte oder gut feststellen konnte, war, dass das Team aus der Angst vor Fehlern in dieser stressigen Situation der Pandemie vermieden hat, eine Entscheidung zu treffen. Und leider ist es ja oft so, dass genau das, was man vermeidet, dann umso stärker wieder zurückkommt.
Ja, das ist wie bei diesen Softbällen. Wenn man sie unter Wasser drückt, dann punchen sie einen so richtig ins Gesicht. Aber ja, interessantes Beispiel von einer spannungsgeladenen Situation der Unsicherheit, in der eher so eine Rückzugsdynamik entstanden ist, ja, und gar nicht mehr entschieden wurde. In deinem Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, war es ja ein gewisses Dilemma zwischen dem Auftrag von Vorstandsebene und dem vermuteten Machtverlust.
Ja, ich glaube, so kann man es beziffern. Also lasse ich die Leute jetzt sozusagen daheim und jeder macht, was er will in dieser Vorstellung. Und dem, was gerne der Vorstand fürs Unternehmen hätte, ja. Also was man daraus lernen kann, ist ja auch, dass Stress nicht vertrauensbildend ist. Man braucht eine bestimmte Routine als Team oder als Führungskreis und auch den Mut zu guten Entscheidungen, um diesen Stress zu binden.
Schon eine gute Überleitung. Es wäre auch jetzt meine Frage gewesen, wenn ich als Team merke, das ist ja überhaupt schon gut, wenn ich merke, dass ich einen defensiven Modus im Sinne des Aktionismus, Flucht in die Handlung, oder in den Rückzug, Flucht vor der Entscheidung rutsche. Was mache ich dann? Wie kann man damit umgehen als Führungskraft oder als Teammitglied selber?
Ja, ich würde da mal eine Analogie zum Sport machen. Also das, für mich ist das wie beim guten Sommersportler. Da sagt man ja gemeinhin, der Erfolg wird im Training im Winter gemacht. Und würden wir das jetzt auf unsere Teamsituation oder Führungskreissituation jetzt hier übertragen, dann hilft es natürlich nichts, wenn ich erst in der Stresssituation mir Gedanken dazu mache. Also ich sollte vorher wissen, welche Routinen, Konzepte oder Tools gibt es denn da, um mit sowas umzugehen. Wie du es angesprochen hast, bin ich in der Lage zu erkennen, dass ich jetzt in einem bestimmten Modus bin als Gruppe oder Team. Und man könnte zum Beispiel vorher überlegen, wenn sowas eintritt oder wenn wir Stress kriegen, wer im Team übernimmt welche Aufgabe, welche Haltestellen schafft man sich, um über schwierige Situationen zu reden? Wie plant man vielleicht auch in den Regelmeetings, die man als Führungsteam hat, vorher schon mal solche Zeiten ein, wo man darüber spricht, wie gehen wir mit Konflikten im Team um?
Also im Prinzip, was du ja ansprichst, ist es ähnlich wie bei jeder guten medizinischen Behandlung. Es geht erst um die Symptomerkennung, dann um die richtige Diagnose und dann um die Einleitung der nächsten Behandlungsschritte. Vielleicht könntest du noch ein bisschen aufdröseln, gerade wenn wir auf Richtung Behandlungsschritte gehen. Wann wäre welcher Schritt gut im Sinne der Reihenfolge?
Ja, das hört sich jetzt sicher leichter an, als es dann tatsächlich in der Situation ist. Aber letztlich ist es so, wenn jetzt eine Führungskraft oder ein Mitarbeitender, ein Teammitglied merkt, dass ein Team in eine solche Dynamik reinrutscht, dann sollte diese auch aufgedeckt und besprochen werden. Und das ist wahrscheinlich der schwierige Teil dran. Man könnte aber jetzt als Führungskraft zum Beispiel sagen, irgendwie scheint es mir so, als ob wir jetzt gerade extrem aktionistisch sind, aber dabei auch in diesem Aktionismus vielleicht vor etwas davonrennen. Kann denn das sein? Oder wir haben jetzt ganz richtige Entscheidungen zu treffen und wir feilen wirklich Stunden und Tage an unserem Reporting herum. Was vermeiden wir damit eigentlich? Also diese beiden Muster, die wir vorher besprochen haben, Flucht in Aktionismus oder Flucht vor der Handlung, nochmal reflektieren und damit vielleicht auch ansprechen. Und dann kann man ja mit dem Team gemeinsam besprechen, wie gehen wir jetzt damit um? Kann jedes Gruppen- oder Teammitglied seinen Eindruck schildern, wie es ihm oder ihr damit gerade geht und vielleicht auch, was sie oder er in der Situation gerade bräuchte?
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, geht man auf eine gewisse Metaebene, so auf die Vogelperspektive und spricht über das, was gerade in der Luft hängt und was im Raum passiert und weniger über das inhaltliche, lösungsorientierte. Und ich dachte gerade, ich kenne das als Psychologin viel aus Teamsupervision oder im Organisationskontext wird es gern Teamcoaching genannt, in denen sogar jemand Externes einem Team dabei hilft, auch gewisse blinde Flecken und Dynamiken aufzudecken.
Ja, oder auch im Teamcoaching. Wir, also damit meine ich jetzt nicht bloß uns als Berater, sondern auch Teams, Teammitglieder, Führungskräfte haben ja viele Möglichkeiten, mit so einer Situation umzugehen. Wenn wir in so einer Situation oder in so eine Situation reingerufen werden, schlagen wir da ja oft sowas wie eine kollegiale Fallberatung vor. Wenn wir als Berater oder als Beraterteam, wenn wir beide jetzt dazu gerufen würden, dann machen wir oder nutzen wir manchmal die Methode des Reflecting Team. Also im Ende tun wir beide mal so. Wir markieren das natürlich dementsprechend in dieser Situation. Vielleicht ist es ja gerade so ein Teamshow-Fix. Würden wir uns da so vielleicht ein bisschen abseits von der Gruppe hinstellen und dann sagen, wir tun jetzt mal so, als wäre das Team überhaupt nicht da und sprechen mal laut aus, was wir gerade beobachten, vor allem auch, was wir spüren, ja, und welche Hypothesen wir denn jetzt dazu der Dynamik in dieser Gruppe oder in diesem Team gerade haben.
Ja, das ist immer besonders spannend und auch oft bereichernd dann für das Team, auch genau über diese Dynamiken zu sprechen. Und wenn ich dir so zuhöre, dann würde ich es so zusammenfassen, dass es wichtig ist, sich etwas von der Inhaltsebene zu lösen und ein gemeinsames Verständnis über die aktuelle Dynamik zu entwickeln. Was machen wir? Warum machen wir das? Was bräuchten wir eigentlich? Und das ist ja leider manchmal der verpasste Moment, weil wir in Stresssituationen ganz schnell sofort eine Lösung wollen, um das Problem zu beseitigen und dadurch diesen wichtigen Schritt übergehen. Und da würde ich auch nur unterstützen und ermutigen zum Hingucken, gemeinsam reflektieren, was passiert hier gerade mit uns.
Also zwei Begriffe oder Schlagwörter fallen mir dazu noch ein. Das eine, weil du sagst, was sind so diese Momente? Ich kannte mal eine Kollegin aus Wien, die sprach da immer von den Moments of Truth. Also es heißt, gehe ich da dran vorbei an diesem Moment der Wahrheit oder stürze ich mich jetzt da rein, weil ich weiß, da liegt eigentlich die Lösung. Und die andere Idee könnte ja sein, dass man im Team, im angelsächsischen Raum wird es als der Corporate Jester bezeichnet, also so eine Art Till Eulenspiegel, der Hofnarr, so eine Rolle einsetzt. Also es geht vielleicht auch rollierend durchs Team, hat immer ein anderer die Aufgabe oder eine andere, so diesen Hofnarren tatsächlich diese Rolle zu übernehmen und auch mit dem Mandat sagen zu dürfen, was gerade los ist, was gerade an Stimmung im Raum ist, darauf hinweisen, wenn da eine Spannung entsteht. Das ist manchmal ganz hilfreich, unserer Erfahrung nach.
Das finde ich vor allem schön, weil ich mir vorstellen kann, dass sich sonst auch oft keiner traut, zu sagen, was gerade passiert, wenn es die Führungskraft nicht macht, weil es ja auch etwas Offenbarendes hat und vielleicht auch etwas Verletzendes für ein Team, wenn das zum Beispiel super aktionistisch ist. Uns ist es auch schwer gefallen. Ich denke, so viel können wir verraten, dass wir irgendwann darauf achten mussten, zu sagen, stopp, lass mal nochmal hingucken. Weil jeder ja produktiv sein will und was beitragen möchte. Und ich kann mir vorstellen, auch bei der Flucht vor der Entscheidung ist auch der Fall, ist, dass man vielleicht auch erstmal in so eine Rechtfertigungsdynamik kommt, im Sinne von, wir wollen ja aber alle Eventualitäten bedenken. Ich finde die Idee des Till-Eulenspiels oder Corporate Chester schön, weil das, könnte ich mir vorstellen, auch den Mut gibt, die Dinge zu benennen, die seltsam sind. Und ich glaube, ich könnte mir noch vorstellen, was vielleicht noch ein guter Hinweis wäre, also mein Eindruck wäre, woran erkennt man ja, dass diese Dynamik da ist? Das berühmte Bauchgefühl, die Intuition, irgendwas läuft schief. Ich meine, jetzt haben wir auch zwei ganz gute Diagnosekriterien benannt, Aktionismus und Entscheidungsflucht. Das kann man ja auch auf einer Beobachterebene tatsächlich sich angucken. Hast du sonst noch einen Tipp, einen Hinweis, was helfen kann, gerade wenn ich jetzt Till Eulenspiegel bin, woran ich es bemerke und wann ich es dann auch wirklich als Beobachtung zurückmelde? Also das, der berühmte richtige Zeitpunkt.
Immer dann, wenn es in der Magengrube grummelt, ist der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, ich würde es einfach mal so ganz platt formulieren. Wir alle sind ja mit einer guten oder zumindest kenne ich niemanden, der keine Intuition hätte. Das, glaube ich, ist ganz selten. Und man sagt ja nicht umsonst, man sollte sich öfter auf sein Bauchgefühl verlassen. Also wenn es in der Magengrube grummelt oder man sich unwohl fühlt, dann sollte derjenige, der der Till Eulenspiegel ist oder der diese, das ist ja auch manchmal ein Geschenk, wenn man sagen darf, was man denkt oder was man fühlt, dann sollte der in Aktion treten. Das ist vielleicht der banale Tipp, den ich an der Stelle geben kann.
Ja, aber der ist gut. Das ist ja oft viel zu schnell weggedrängt, auch immer mal dieses, ach ja, der grummelt gerade, weiß ich nicht, weil ich schlecht geschlafen habe. Aber da ist sich auch drauf zu verlassen, wieder auf die Intuition. Die Intuition ist ein guter Ratgeber, ein wichtiger Ratgeber.
Ja, vielleicht, ich würde das noch gerne ergänzen, was du sagst, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Intuition ist ja das eine und Intuition hat auch viel mit Emotionen zu tun. Und wir sprechen ja immer sehr rational auch vom Konfliktmanagement. So ist es auf dem Papier, aber so ist es ja nicht in der Realität. Und ja, ich würde das gerne nochmal vielleicht ein Stück weit vertiefen. Jetzt haben wir von Intuition gesprochen und Intuition ist ja auch sowas wie Emotion. Und im Konfliktmanagement läuft ja immer alles zumindest auf Papier sehr rational ab. Und es ist schwierig, über Emotionen zu schreiben. Also man muss es tatsächlich spüren. Ah, und am Ende geht es ja darum, sich bewusst zu sein oder vorher auch bewusst zu machen, dass ich manchmal beobachten muss, ja, dass manche Mitglieder im Team eine Aufgabe haben, tatsächlich die Situation zu beobachten und nicht am Inhalt mitzudiskutieren. Auch das könnte eine Brücke sein, wie man da drauf kommt. Die Systemiker sprechen dann ja so von der Beobachtung zweiter Ordnung. Also kann ich den Beobachter beobachten? Sowas könnte man spaßeshalber auch nochmal probieren. Mhm. Aber am Ende geht es darum, Rationalität zu ergänzen mit Emotionalität. Wir sprechen dann ja von Real Work, also echte Arbeit leisten. Und dann kommt man da sicher auch Schritte weiter.
Jetzt hatten wir vorher gesagt, dass, jetzt sagst du nämlich schon Konfliktmanagement, wir reden ja noch von Spannungen. Ich könnte mir vorstellen, diese Spannungen irgendwann zum Konflikt führen, wenn man sie nicht früh genug auflöst, oder? Ja. Darüber sprechen wir in anderen Folgen. Was mache ich dann, wenn der Konflikt denn da wäre? Wir wollen ja heute eher in die Prävention gehen, sprich die Spannung auflösen, bevor sie sozusagen explodiert. Dennoch überlege ich gerade noch mal ein kurzer Gedanke, weil wir es auf Teamebene heute primär sind. Wenn es jetzt zwischen Einzelnen, vielleicht noch nicht im ganzen Team, aber zwischen Einzelnen schon so auf so eine Konfliktebene kommt und ich das beobachte als Führungskraft oder als Corporate Chester, Beobachter zweiten Grades, welche Rolle auch immer, das ist ja oft die Frage, wie gehe ich dann damit um vor dem ganzen Team?
Ja, auch das würde ich pragmatisch angehen. Die meisten Teams und die meisten Führungskräfte haben ja ein gutes Gespür dafür, wann muss ich in Einzelgespräche eintreten, was kann ich vielleicht nur in einer Teamsituation besprechen und was sollte ich da auch rauslassen. Und wenn man das Gefühl hat, vielleicht nach ein paar Klärungsgesprächen oder vielleicht auch mal mit, nach einem Gespräch mit einem Kollegen im Führungskreis, der eine ähnliche Situation vielleicht erlebt, kann man ja auch überlegen, ob man sich Hilfe von außen holen, Supervisor zum Beispiel, oder das Ganze könnte man weiterführen. Da werden wir in anderen Folgen, wie du gesagt hast, nochmal drüber sprechen, bis hin zur Konfliktmediation. Also ich glaube, der Möglichkeitsraum ist da groß und man sollte so klein wie möglich anfangen und dann schauen, komme ich damit schon zurecht oder ist vielleicht der Konflikt schon zu groß und ich sollte mir schnell Hilfe holen.
Und noch letzte Frage dazu, was würdest du sagen? Würdest du das ansprechen? Ich weiß, es gibt nie die Patentlösung, ich frage sie trotzdem. Ja. Wenn du merkst, es knistert, würdest du es direkt ansprechen, auch auf so einer Metaebene? Oder würdest du sagen, ich hole mir die zwei nach der Runde nochmal extra zur Seite?
Du kennst die Antwort eigentlich, Annika. Es kommt darauf an. Also ich würde auch hier in der Situation wirklich schauen, wie groß ist das Vertrauen im Team bisher. Also wenn es ein Team ist, das sehr unsicher ist, dann würde ich das Gespräch daraus lösen, um nicht noch mehr sozusagen Verunsicherung zu schüren, also das Feuer nochmal anzuschüren. Kann ich leider nicht eindeutig in 0-1 oder schwarz-weiß beantworten, aber so würde ich das angehen.
Aber es ist ja auch eigentlich schon ein guter Hinweis. Gibt es ein gutes Vertrauen, eine gute Sicherheit im Team oder nicht? Vielleicht auch Teamgröße, die da mit dazugehört, und im Kernteam wohl leichter, als wenn es dann ein größeres Team ist.
Ja.
Auch hier Bauchgefühl.
Ja, also das ist ja die Frage, Annika, wie sicher fühle ich mich? Ich glaube, wir haben an anderer Stelle ja schon über diese Psychological Safety gesprochen. Das ist genau das, was da eintritt. Wenn ich da einen sicheren Raum spüre, dann kann ich es ansprechen. Wenn ich den nicht spüre, dann sollte ich es vielleicht lassen und das Gespräch separat führen.
Ja, dann vielen Dank einmal bis hierhin. Ich würde dich gerne am Ende nochmal persönlich fragen wollen. Was fasziniert dich an dem Thema der Spannungen in Gruppen?
Mich interessiert die Gruppendynamik daran, denn das ist ganz was anderes, als was in den einzelnen Menschen passiert. Also das Faszinierende ist, ich bringe verschiedene Menschen zusammen und es entsteht eine ganz andere Dynamik oft als die, die man erwartet aufgrund der Kenntnis der Einzelcharaktere. Und mich erinnert es an meine eigene Ausbildung, die als Basismodul mit einer einwöchigen Gruppendynamik in den Schweizer Bergen startete, wo man dann mal in so eine Gruppe geworfen wird ohne irgendein Thema und dann beobachten kann, was passiert in der Gruppe, welche Konflikte entstehen, welche Lösungsmöglichkeiten, wo man dann auch reflektiert, was passiert eigentlich gerade in der Gruppe. Und ja, dieser Punkt ist eigentlich der, wo ich sogar noch überlegen würde, wenn ich die Chance hätte, alle Führungskräfte auch mal in so eine gruppendynamische Situation zu schicken, so als Grundausbildung für Führung, um am eigenen Leib mal, sind wir wieder beim Spüren, ja, bei der Emotionalität, bei der Intuition, also am eigenen Leib zu spüren, was da passiert, vielleicht auch im eigenen Team, zu dem man als Führungskraft ja nie so dazugehört wie die Teammitglieder. Und mit diesem Wissen würde ich sagen, kann man vielleicht diese Situationen auch beobachten und wie auf so einer Bühne, und im Hintergrund läuft dieses Bühnenbild der Gruppendynamik mit, ja, wo man dann vielleicht auch ständig so die innere Stimme fragen hört, was wird gerade ausgesprochen, was wird denn nicht ausgesprochen, welche Emotionen dürfen benannt werden, welche müssen unbedingt vermieden werden, welche Emotion steckt eigentlich hinter dieser Ratio? Das ist der Punkt, der mich daran fasziniert.
Ja, das merkt man auch, wenn man dir zuhört. Schön. Ich würde an der Stelle noch mal kurz zusammenfassen wollen, was das Thema von heute war. Es ging ja um typische Stressmuster in Gruppen, welche Spannungen auftauchen können und wie die sich dann auf der Verhaltensebene zeigen. Angefangen mit dem Aktionismus, die Flucht in die Handlung, sprich Gruppen oder Teams machen ganz viel, fangen ganz viel an, aber führen irgendwie nichts zu Ende. Und der andere defensivere Modus wäre die Flucht vor der Entscheidung. Also man redet um alles, aber nicht davor, dass man den Mut hat, auch irgendwo am Ende eine klare Entscheidung zu treffen. Und wir haben dann darüber gesprochen, dass der Umgang mit diesen Dynamiken darin besteht, dass man bestenfalls sich traut, zum Beispiel indem man auch die Rolle dafür hat, als Führungskraft, als Corporate Chester, als Beobachter, auf der Metaebene anzusprechen, was gerade passiert, und darüber miteinander zu reflektieren und nicht inhaltlich lösungsorientiert unterwegs zu sein. Und man so über das Eigentliche sprechen kann und lösen kann, bevor es dann wirklich zum Konflikt kommt. Also eine gute Prävention, wenn sie früh genug angewandt wird, könnte man vielleicht sagen.
Ja? Annika, traurig ist ja, dass die Zuhörer uns nicht sehen können, wie wir dann immer nicken.
Ja.
Wenn du das nochmal zusammenfasst, man sieht dann ganz genau immer, dass doch da viel eigene Erfahrung dann noch dahinter steckt oder durch den Kopf gehen.
Ja, und ich glaube, aber das Dicken ist vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, ich habe gute Erfahrungen auch damit gemacht, sowohl selber als auch mit Teams. Das ist auch interessant, diese blinde Flecken aufzudecken. Das hat ja was bewusst werden von etwas, was vielleicht noch nicht auf der bewussten Ebene vorher spürbar war, und gibt einem Team im wahrsten Sinne des Wortes auch ein gewisses Selbstbewusstsein zurück. Mhm. Kommen wir zur letzten Frage, die wir immer mit einem Bild abschließen. Was würden wir denn heute auf einem Bild sehen, wenn wir es an unsere Wohnzimmerwand hängen würden?
Ja, als Bild sehe ich eine mediterrane Landschaft mit einem kleinen griechischen oder römischen Amphitheater. Und es gibt einen Innen- und einen Außenkreis und die Äußeren beobachten die im Innenkreis bei ihrem Schauspiel. Und dann wechselt man von dem Innen- in den Außenkreis. Das ist das Bild, das ich jetzt vor mir sehe nach unserem Gespräch heute.
Schön. Hätten wir wahrscheinlich gerade alle Lust, auch nach Italien ins Mediterrane zu fahren. Aber gut, das kommt wieder. Vielen Dank, Markus, für den interessanten Austausch über Spannungen in Teams, was wir auch am eigenen Leib gut spüren könnten. Und ja, danke auch für deine Offenheit.
Sehr gerne.
Und auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, ihr könnt uns immer gerne auch eine Nachricht schreiben, Feedback, Kommentare oder auch Themenwünsche. Dafür könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.m19-organisationsberatung.de. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.